Bhagavad Gita ist etwas, was von der Persönlichkeit Gottes gesprochen wird, zum Beispiel Kapila Deva, der Unterweisung gibt, oder Vishnu, Krishna, die verschiedentlich im Bhagavad Gita auftreten. Bhagavad Gita ist aber auch das, was die reingeweihten Krishnas über Krishna sagen. Und ich möchte euch heute aus dem Prema Vivata vorlesen, vielleicht an entsprechenden Stellen kommentieren. Wir lesen aus dem 18. Kapitel, die Überschrift des Kapitels laut: Wie man den heiligen Namen chantet. Mit seinen kühlenden Strahlen badete der volle Mond die dunklen Schatten, die die junge Nacht auf den Strand warf. Von dieser Szene angezogen kam der Mond von Navadvipa, Sri Gaura Chandra, mit seinen Gefährten zum Ozean und ließ sich in ihrer Mitte nieder. Er schien wie ein prachtvoll leuchtender Mond, umgeben von zahllosen Sternen. Dann sprach er zu der Versammlung: Meine lieben Geweihten, im Kali-Yuga gibt es keine spirituelle Tätigkeit, keinen religiösen Vorgang, der das gemeinsame Chanten von Sri Krishnas heiligen Namen übertreffen könnte. Fruchtbringende Handlungen, der spekulative Aneignen von Wissen, mystischer Yoga oder unpersönliche Meditation sind äußerst ungeeignete Methoden, wenn es um spirituelle Erhebung geht. Sie können einen nicht auf die Ebene transzendentaler Verwirklichung führen. Die in den Veden vorgeschriebenen religiösen Pflichten wie Bußen, Entsagung und Opfer sind weltliche Tätigkeiten, wenn sie nicht mit dem hingebungsvollen Dienst verbunden sind. Sie allein helfen nicht, das höchste absolute Ziel zu erreichen, nämlich in die spirituelle Welt zu gelangen. Die Shrutis, die Ergänzungsschriften der Veden wie die Puranas, erklären, dass es nur ein Mittel gibt, spirituelle Vollkommenheit zu erreichen, nämlich über Krishnas Namen, seinen Ruhm, seine Spiele und so weiter zu hören, zu chanten und sich an sie zu erinnern. Alle Schriften enthüllen diese höchste esoterische Wahrheit über den heiligen Namen und seine glorreichen Eigenschaften. Sobald man den heiligen Namen chantet, erfährt man spirituelle Glückseligkeit. Im Padma Purana finden wir einen Dialog zwischen dem großen Weisen Suta Goswami und Sri Shonakarishi. Jetzt kommt der Dialog. Sri Shonakarishi fragte: O Suta Goswami, wir haben von den erstaunlichen, großartigen Eigenschaften des heiligen Namens gehört. Einfach indem ein Mensch ihn laut chantet, gelangt er in das höchste Reich. Bitte erzähle uns jetzt genau, wie man den heiligen Namen richtig chantet. Das ist eine relevante Frage. Wie macht man das? Wir können uns ganz kurz die Szene noch einmal vorstellen. Shonakarishi sitzt also im Wald von Naimisharanya und gilt als Repräsentant von all den Rishis, die dort lebten, das Opfer machen wollten, mit dem sie das Kali Yuga abwehren wollten. Ja. Arme sind schon oder Augen oder auch ihre Kleider sind schon von Rauch geschwärzt. Und sie haben irgendwie die Ahnung, dieses Yagya, was wir machen, das wird nichts. Sie haben zwar den allerheiligsten Platz im Universum aufgesucht, nämlich den Wald von Naimisharanya, und in ihm ein See. Zu diesem See ist Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur oft gegangen. Es ist ein See, Teich, da kann man reingehen, aber da gibt es ein eingefriedetes Bereich. Das ist der Bereich, wo Brahma bei der Schöpfung des Universums sich das Zentrum oder die Nabel des Universums gedacht hat. Und von diesem Bereich an geht es bodenlos tief in die Tiefe. Die Engländer, die bei der Entzauberung Indiens und der Mysterien Indiens, die das machen wollten, um die Menschen von ihrem Glauben abzubringen und zu sagen, das ist alles Einbildung und hat kein Fundament in der wahrnehmbaren Wirklichkeit. Die Engländer haben versucht, diesen Chakra Tirtha, so nennt sich das, auszuloten, um einen Boden zu finden davon. Und ich habe einmal die Ziffer gehört, dass sie wirklich verzweifelt waren und eine Kette von 40 Kilometern, also das war sehr aufwendig, auch kostenaufwendig, nahm. Weil sie dachten, wenn wir dieses Zentrum des Hinduismus, den Glauben, dass eben Brahma hier das Universum, eine Narbe für das Universum gedacht hat und gemacht hat, wenn wir das entzaubern, also dann wird der Hinduismus fallen. Und die haben die, ich glaube, ihr könnt euch den Ausgang der Geschichte leicht vorstellen, die haben die, das würde ich sicher nicht erzählen, sie haben das runtergelassen und eben keinen Boden von diesem Chakra-Tirtha ausfindig machen können. So, an diesem Ort saß jetzt der weise Sutta Goswami, der dabei gewesen war, wie das Bhagavatam das erste Mal in seiner uns jetzt vorliegenden Form von Shukadev Goswami, dem zum Tode verflucht, muss man ja sagen, Parikshit erzählte. Dieser Sutta Goswami war jetzt also da, er war gekommen und als die Weisen ihn reinkommen sahen, spürten sie intuitiv durch die Kraft ihrer Entsagung und ihrer Bußen, der hat die Antwort, wie man dem Kali Yuga entgegenwirken kann. Und schon in den Eröffnungsversen des Srimad Bhagavatams wird das Heilmittel für alle Übel des Kali Yugas beschrieben, nämlich das Chanten der Heiligen über die Herrlichkeiten des Herrn. Müsst ihr wissen, dass es unterschiedliche Stufen des Chantens gibt oder unterschiedliche Stufen des Kirtans. Es gibt den zum Beispiel, Rupa Goswami beschreibt das im Nektar der Hingabe, es gibt den Guna Kirtan, das ist, wo man über die Herrlichkeiten Krishnas singt. Zum Beispiel möchte ich euch ein Lied über den Guna Kirtan vorsingen. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama. Ne, das ist noch ein Namenkirtan, falsch. Viva Varishesha Lola Pravesha. Da werden die verschiedenen Eigenschaften Krishnas besungen. Das ist Guna Kirtan. Und dann gibt es Lila Kirtans. Lila Kirtans, das kennen wir aus der Padyavali-Tradition. In Bangladesch zum Beispiel treffen sich die Devotees noch heute abends und singen endlose Strophen, Padyavali-Strophen, über die Lilas von den Gopis und Krishna in Vrindavan. Das ist also ein Lila-Kirtan, wo man einfach die Herrlichkeiten Krishna transportiert wird in eine Atmosphäre, wo die Herrlichkeiten Krishnas besungen werden. Sehr oft kommt es dann vor, dass die Zuhörer von einer plötzlichen Ekstase ergriffen werden und anfangen zu tanzen und sogar die Spiele Krishnas pantomimenhaft darzustellen. Das sind die Lila-Kirtans, eine Tradition, die noch heute gepflegt wird unter den Vaishnavas. Und dann gibt es den Namen-Kirtan, das Singen der heiligen Namen Krishnas. Und das ist die Expertise unserer Bewegung. Von all den zwei Arten, drei Arten des Kirtans liegt hier unser Schwerpunkt. Also, die sitzen also jetzt alle da und hören dem Sutta Goswami zu, der berichtet, dass in diesem Zeitalter der Kirtan über Krishna das Wichtigste ist. Das Lobpreisen von Krishna das Allerwichtigste ist. Und jetzt stellen Sie eine Frage zwischen den Zeilen. diese Frage ist nicht im Bhagavatam zu finden und auch die Antwort ist nicht im Bhagavatam zu finden, sondern im Padma Purana, einer ergänzenden Schrift, die den, zum Beispiel ja, unter anderem auch das Bhagavatam ergänzend begleitet und noch weitere Punkte macht. Und ich finde, sie tun eine total wichtige, diese Frage ist total wichtig, wie soll man das Chanten richtig machen? Und jetzt fängt Sutta Goswami an. Also bitte erzähle uns, die Frage lautet, bitte erzähle uns jetzt genau, wie man den heiligen Namen richtig chantet. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wie Sutta Goswami das jetzt beantwortet. Er wird auf eine andere Diskussion verweisen, die zu diesem Thema mal gemacht wurde. Sutta Goswami antwortete: Höre Shonaka, ich werde dir von einem Gespräch erzählen, typisch, in dem es um den Weg der Befreiung geht. Eines Tages näherte sich Narada Muni dem großen Weisen Sanat Kumar, der mit friedvollem Geist am Ufer der Yamuna saß. Narada hatte von den zahlreichen Arten von Dharma, den religiösen Vorgängen, gehört und von den verschiedenen irreligiösen Abweichungen. Daher fragte er den Weisen demütig mit gefalteten Händen. Sri Narada Muni sprach: Du bist dem Herrn sehr lieb und hast von ihm, also dieser Weise Sanat Kumar, nicht, der am Ufer der Yamuna saß mit friedvollem Geist, den sagte Narada: Du bist dem Herrn sehr lieb und hast von ihm über die verschiedenen irreligiösen Prinzipien gehört. Bitte beschreibe mir, wie man sie aus der menschlichen Gesellschaft vertreiben kann. So, und jetzt, das ist eben spirituelle Literatur, jetzt wird dieses Gespräch aufgegriffen von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Der Text verlässt jetzt das Padma Purana und transportiert uns jetzt in ein weiteres Gespräch hinein. Es hat psychologisch, religionspsychologisch einen Grund. Wir werden mit einer Frage konfrontiert. Diese Frage wird transportiert in einen anderen Zeitraum, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ein Gespräch stattfand über die gleiche Frage zwischen Narada Muni und Sanat Kumar. Und wir werden also jetzt, sind schon zweimal aus der materiellen Wirklichkeit geholt worden. Wir sitzen hier so in Berlin und sind alle noch ein bisschen berlinerisch drauf. Also unser Tag, den wir gehabt haben, ist in unserer Erinnerung. Ich stehe noch völlig unter dem Einfluss des gestrigen Tages und der etwas kurzen Nachtruhe. Und jetzt hören wir von einem Gespräch. Dann hören wir von einem zweiten Gespräch. Und jetzt werden wir von einem dritten Gespräch hören. Euch ist spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgefallen, dass man sich konzentrieren muss, wenn man spirituelle Themen versteht. Denn sonst wird man völlig abgehängt. Das hat einen Grund. Wir werden gefordert. Du musst dich jetzt konzentrieren, damit du das verfolgen kannst. Sonst kannst du den Text nicht verstehen. Also, ich hoffe, dass keiner sich verabschiedet hat. Wenn sich einer von euch verabschiedet hat, möchte ich euch jetzt noch einmal an Bord holen. Wir werden ja die wichtigste Frage unseres Sadhanas hören: Wie kann ich richtig Vollkommenheit erreichen im spirituellen Leben? Das wird jetzt diskutiert. Herzlich willkommen. Es geht um eine Frage, die dein weiteres Leben beeinflussen könnte. Wie kann man Vollkommenheit im spirituellen Leben erreichen? Herzlich willkommen. Du bist direkt zu dieser Frage eingetroffen. Ich glaube, dass dich Krishna inspiriert hat. Jetzt die Antwort. Die vorrangigste Pflicht des Lebewesens. Der höchste Herr, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, fuhr fort: Ich werde einige Details dieser Shlokas erklären. Swarup Damodar und Ramananda Roy hörten mir aufmerksam zu. In der ersten Zeile heißt es Nama Ucharan. Das Wort Ucharan bedeutet hier, den heiligen Namen hörbar zu chanten. Sachtes, kaum hörbares Chanten wird Japa genannt. Im Allgemeinen chanten die Gottgeweihten ihre vorgeschriebene Anzahl von heiligen Namen auf den Fingern oder auf einer Kette von Tulasi-Perlen in Form von Japa. Viele chanten über ihre vorgeschriebene Maß hinaus oder sie singen im Kirtan. Kirtan ist im Gegensatz zu Japa immer laut und klar. Wann immer jedoch der heilige Name hörbar gechantet wird, so nennt man dies Ucharan. Beide Arten von Chanten sind Teil von Smarana, dem Vorgang der Erinnerung. Dies bedeutet, dass man über den Herrn und seine Spiele meditiert. Es ist unabdingbar für jeden zu wissen, wie man den heiligen Namen richtig chantet und das beste Ergebnis daraus erfährt. So, in diesem Text weist uns Chaitanya Mahaprabhu auf einen versträflich vernachlässigten Sadhan-Teil in der ISKCON hin. Auf den Teil, der Sinn und Zweck des spirituellen Lebens ist. Nach Rupa Goswami wird im Nektar der Hingabe darauf hingewiesen, dass Smarana, die fortwährende Erinnerung an Krishna, der Sinn und Zweck des Sadhans eines jeden ist. Es gibt Shlokas, die besagen, die Minute, in der man nicht an Krishna denkt, ist eine vertane Minute. Vertan deswegen, weil wir in der Zeit, die uns noch bleibt in diesem physischen Körper, die Möglichkeit haben, unser Krishna-Bewusstsein wiederherzustellen. Und Krishna-Bewusstsein ist eine Sache, die letztendlich im Geist stattfindet, nicht in den äußeren Tätigkeiten. Die äußeren Tätigkeiten, die wir tun, sollen uns dazu helfen, dass letztendlich unser Geist immer bei Krishna ist und ihn nicht vergisst. Und zwar ganz besonders an die Spiele, an die Lilas von Krishna. Wir haben hier ein Elternpaar, deren Kinder in der Schule sind zu diesem Zeitpunkt. Nicht? Und wenn ein Elternpaar an die Kinder denkt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber wenn man sehr intensiv an sie denken will, stellt man sich vor, was machen die wohl jetzt zu diesem Zeitpunkt? So tut der Devote in der materiellen Welt auch das große Interesse haben, sich über den Tag vorzustellen, was macht Krishna jetzt, zu diesem Zeitpunkt? Das heißt, das Vertieftsein in Krishna, die Absorption in Krishna. Man nennt das Lila Smarana. Es wird im Krishna-Buch, im 22. Kapitel von Srila Prabhupada, darauf hingewiesen, dass dies ein sehr wichtiger Teil unseres Sadhanas ist. Zu verstehen, was macht Krishna jetzt? Es ist 8.20 Uhr, um 8.24 Uhr wird Krishna seine Tätigkeiten verändern. Aber jetzt ist er noch gerade in den Milchstellen und milkt die Kühe. Er hat allerdings etwas Far-Outes getan, was ein Geheimnis ist und was ich hier in dieser Runde zu schüchtern bin, mitzuteilen. Weil ein total etwas so Geheimnisses vorgemacht, dass einige Teile von Vrindavan darüber jetzt intensiv sprechen. Also zu dieser Zeit ereignet sich Folgendes, anderes, über das will ich jetzt nicht sprechen, weil ich zu schüchtern bin. Und es ist ein Geheimnis, diese Dinge muss man selber rausfinden, wenn sie einen dann interessieren. Aber Radharani kommt jetzt, ist ein bisschen früher gekommen von Vashana und ist durch Nandakram gegangen. Und ihre Ausstrahlung ist so golden, dass die ganzen Straßen von Nandakram in ein goldenes Licht getaucht sind. Und sie ist ganz vorsichtig begleitet worden in die Küche, wo sie für Krishna jeden Morgen ein Frühstück kommt. Ein absolutes Frühstück. Und Krishna kommt jetzt gerade zurück und nimmt jetzt das Frühstück. 8.24 Uhr. Das kommt jetzt gleich. Also bald kommt er. Ja, und der Radharani bittet von Yashoda gebeten, das Frühstück zu servieren, weil sie sehr, sehr schüchtern bedeckt. Sich mit ihrem Schleier kommt er so an zu Krishna. Und man essen. Manchmal kommt es vor, dass Krishna zu Radharani schaut und aus dem Augenwinkel schaut. Das kann niemand wahrnehmen, diesen Blick, außer weil sie nur direkt in Radharanis Augen fällt. Und dieser Blick sagt Radharani viele Dinge. Viele Dinge. Und dann ist das Mahl zu Ende. Und dann sorgt Yashoda dafür, setzt Yashoda, Radharani und ihre Sakis in einen Raum, setzt sie hin und geht dann in den Raum hinein und tut ihnen selber Nahrungs-, also die Überbleibsel von Krishna Speise geben. Und sie hat nur eine Sorge: Radharani, nun scherze doch mit deinen Freundinnen. Aber Radharani ist zu schüchtern, vor Yashoda zu scherzen. Erst als Yashoda weggeht, lachen die Radharani und die Sakis los und unterhalten sich darüber, wie Krishna Frühstück gegessen hat. Und dann kommt Yashoda wieder rein. Radharani ist wieder ganz demütig und Yashoda nimmt Radharani auf den Schoß und liebkost sie und hat nur einen Wunsch: Wenn doch dieses Juwel aus dem Hause Vrishabhanus mein Sohn Krishna heiraten könnte. Aber das ist zu früh. Und dann sagt sie zu Radharani: Nun bleib bitte noch ein bisschen und geh nicht gleich zurück. Lege dich mit deinen Freundinnen doch noch in ihren Rastraum und raste. Und dann geht die Sakis da rein und scherzen, weil wir unter sich sind. Schmecken die Krishna gekostet, was ihm besonders schmeckt. Also Radharani sagt zu manchen vertrauten Sakis, was Krishna ihr in den Augen gesagt hat. So, ja, so denken die Devotees darüber nach, denen ist interessiert, die auch beim Chanten des heiligen Namens ist ihnen wichtig. Ich habe doch hier Krishnas heiligen Namen, es ist doch Krishna selber, der auf der Zunge gegenwärtig ist. Ich muss doch wissen, was er macht. Ich bin ein bisschen mehr interessiert. Wie zum Beispiel, Ranika interessiert mich sehr als Mensch und ich frage, wie geht es denn mit den Völlen und wie geht es im Leben und überhaupt, wo wohnst du denn? Es ist ganz natürlich, dass diese Fragen gestellt werden, wenn ein Interesse an Menschen, an einer Person da liegt. Und so sagt hier Lord Chaitanya. Beide Arten von Chanten, damit bezieht er sich auf das Chanten im Kirtan und das Chanten im Kirtan, sind ein Teil von Smarana, dem Vorgang der Erinnerung. Dies bedeutet, dass man über den Herrn und seine Spiele meditiert. Es ist unabdingbar für jeden zu wissen, wie man den heiligen Namen richtig chantet und das beste Ergebnis daraus erfährt. Bhaktivinoda Thakur hat diesbezüglich ein Buch verfasst, das heißt Bhajan Rahasya, die Geheimnisse des Bhajans, was in unserer Tradition gechantet wird, gelesen wird und studiert wird zur Kati-Zeit. Ist auch in unserer Bewegung veröffentlicht worden. Und da findet ihr Verse zum Chanten und dann immer für jeden Tagesabschnitt das Lila, was Krishna gerade in dieser Zeit macht. Das wird also da hier finden wir eine praktische Anwendung von Chaitanya Mahaprabhus Anweisung, dass man beim Chanten der heiligen Namen an Krishna denkt, nicht, und ihn erinnert. Das ist ganz, ganz wichtig. Den heiligen Namen zu chanten ist die ewige Religion des Lebewesens. Ob man in der materiellen Welt gebunden ist oder sich in Vaikuntha in befreiter Stellung befindet, den heiligen Namen zu chanten ist die vorrangigste Pflicht. Wisst ihr, dass sogar Srimati Radharani und die Gopis den heiligen Namen chanten? Dort in der spirituellen Welt, wo sie chanten, wenn sie sagen Hare, beziehen sich auf Krishna. Wenn wir in der materiellen Welt Hare Krishna beziehen wir uns auf Radha ein. Hare Krishna. Oh, wie Prabhupada das übersetzt. Oh, Energie des Herrn. Oh, Srimati Radharani. Oh, Krishna. Bitte beschenklich mich in eurem ewigen Dienst. Nicht? Aber die in der spirituellen Welt chantet ja nicht Radharani zu sich selber, sondern zu Krishna. Den heiligen Namen zu chanten ist die ewige Religion des Lebewesens. Ob man in der materiellen Welt gebunden ist, so wie wir, oder sich in Vaikuntha in befreiter Stellung befindet, den heiligen Namen zu chanten ist die vorrangigste Pflicht. Für die bedingte Seele ist dies der Vorgang zur Befreiung. Und für die befreite Seele bleibt es der wesentliche, ewige Faktor seines Daseins als Diener des Herrn. Bedingten wie im gebundenen Zustand, also im gebundenen wie im befreiten Zustand, ist es das Chanten. Nach den Schriften sind religiöse Tätigkeiten, die keinen hingebungsvollen Dienst beinhalten, Gelübde, Vratas, die nicht auf die Förderung hingebungsvoller Gefühle zielen, Entsagung, die nicht spontan zur Hingabe inspiriert wurde, und Opfer, die den Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes widersprechen. All das sind weltliche Handlungen. Obgleich sie zu den frommen Tätigkeiten gezählt werden, sind sie im Grunde ein Hindernis bei der Ausübung hingebungsvollen Dienstes. Doch wenn die gleichen Handlungen in Beziehung zum hingebungsvollen Dienst gebracht werden, dann sind sie vorteilhafte spirituelle Tätigkeiten. Also Gelübde, Entsagungen, Opfer und so weiter. Wenn die in Beziehung zum hingebungsvollen Dienst getätigt werden, wenn man sich zum Beispiel das Gelübde aufnimmt, im Kartikvrata mehr als 16 Runden zu chanten, ist das sehr förderlich. Wenn man die Entsagung macht, ich möchte jetzt nicht mehr Essen zu mir nehmen, was ich nicht gut opfern kann zu Krishna, dann ist das sehr förderlich, das ist damit gemeint. Dann beinhalten sie wahre Bhakti. Das ist das Urteil der vedischen Schriften. Im Kali Yuga jedoch werden all diese Tätigkeiten mehr und mehr auf die Ebene materieller Handlung degradiert. Sie verlieren jegliche spirituelle Substanz, weil die Prinzipien liebender Hingabe fast vollständig verloren gehen. Solche Tätigkeiten, getrennt von Bhakti ausgeführt werden, widersprechen den Prinzipien rein hingebungsvollen Dienstes. Liebe Geweihte, das ist jetzt Lord Chaitanya, der uns alle anspricht. Liebe Geweihten, hört daher aufmerksam zu. Im Kali-Yuga gibt es keine Religion außer dem Chanten der heiligen Namen des höchsten Herrn. Religiöse Praktiken, die sich außerhalb dieses Vorganges bewegen, sollten strikt vermieden werden. Die spirituelle Sicht, die ihr durch Bhakti erwerben könnt, wird euch helfen, diese Wahrheit richtig zu erkennen. So. Jetzt referiert Lord Chaitanya. Lord Chaitanya hat also gesprochen darüber, wie das Chanten zusammen mit der Erinnerung an Krishna das Hauptprinzip ist im Kali-Yuga, um Fortschritte zu machen. Und er sagte, wie Bußen und Entsagung diesem Prinzip helfen sollten, sonst sind sie nicht wirklich wirkungsvoll. Und jetzt geht er zurück zu der Diskussion am Ufer der Yamuna. Wohl. Narada Muni den weisen Sanat Kumar, der im friedvollen Geist war, fragte. Sanat Kumar war sehr erfreut über Narada Munis Frage und antwortete bereitwillig. Sanat Kumar sagte, mein lieber Narada, du bist Govinda sehr lieb und du bist erleuchtet über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Deine Frage zielt auf die Befreiung der bedingten Seelen. Und die Antwort wird es ihnen ermöglichen, den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit zu überqueren. Jetzt geht es weiter. Im Kali-Yuga werden alle Handlungen, seien sie religiös oder irreligiös, in gröbster Unwissenheit ausgeführt. Der einzige Pfad zur Befreiung, der dem Lebewesen bleibt, ist das Chanten der heiligen Namen. Also das hatte ich in Mukti nahezu erfahren. Ich möchte, ja, um Gottes Willen jetzt nicht diesen nice and devotees from Muktinath etwas sagen. Wir kamen also dort an, und als wir ankamen, habe ich zwei Dinge gesagt, die also gesehen, in den, also die waren wirklich sehr verout. Wir waren also da und plötzlich kamen diese Pujaris, es waren Pujaris, von denen man wirklich sah, dass sie, weil es da oben so war, sich nicht waschen. Das sind Bhotias, Flüchtlinge aus dem Tibet, die haben das mitgebracht auf den Hochebenen, da kann man sich nicht regelmäßig waschen. Nicht? Und die waren also in dem Raum da, als sie uns jetzt sahen, mussten sie wohl die schreckerweiterten Augen von dem kleinsten Pilger gesehen hatten. Wir hatten den zweijährigen Nitai dabei. Und dann haben die angefangen, den Puja-Raum zu fegen und haben eimerweise, also kübelweise Schmutz rausgekriegt. Nicht? Und dann gingen die mit den Schuhen, weil es eben so kalt da ist, bis zum Tempel hin. Es war da eigentlich nicht so kalt, muss ich sagen. Wir waren ja in der günstigsten Zeit im Frühling da. Nicht? Und dann plötzlich sah ich von Ferne, wie ein Polizist angelaufen kam. Ich dachte, was ist das so? Und der Polizist hat diese Lederboots, nicht? Und ist dann aus den Lederboots gesprungen und ist auf den Altar gegangen, in der Polizistenkluft, und hat eine Puja gemacht zu Lord Muktinath. Ich fand es toll irgendwie, wie diese Vermischung von weltlichen Aufgaben und religiösen Aufgaben. Das hat mein Herz natürlich ergriffen, aber nach dem höchsten Puja-Standard von, selbst dem Puja-Standard von einem ganz normalen Tempel würde das nicht ausreichen. Es müsste vorher eine Dusche genommen werden und so weiter. Und er war auch nicht besonders fähig im Puja. Das ging da irgendwie so durch die Gegend, aber natürlich, ich habe in dem Augenblick, will man auch nichts monieren, weil es ist einfach andere Leute, andere Sitten, nicht? Und so weiter. Aber, und die, und das, die haben ihn ja auch verehrt, die verehren den Vishnu Devi als Buddha. Von einem interreligiösen Standpunkt toll, nicht? Und so weiter. Ich will es jetzt also nicht kritisieren, ich kriege jetzt schon ein schlechtes Gefühl, weil die Devotees sind einfach nice. Ist einfach nur, es geht mir hier um, wie Lord Chaitanya sagt, die Standards im Kali Yuga aufrecht zu halten, ist sehr schwierig. Mir hat auch der Minister für Deity Puja gesagt, dass die Hauptfrage, die er kriegt, ist, wie können wir den Standard noch weiter reduzieren? Das ist im Augenblick die Hauptfrage, die ist klar. Es geht nicht nur die Pujaris im Muktinath so, dass das das Thema ist. Es geht auch allen Pujaris. Das ist eine wichtige, eben einfach dieses Zeitalter. Deswegen sagt Lord Chaitanya, was man, also man muss das klar sein. Alle Handlungen, seien sie religiös oder irreligiös, werden in gröbster Unwissenheit im Kali Yuga ausgeführt. Der einzige Pfad zur Befreiung, der dem Lebewesen noch bleibt, der also nicht von dieser Unwissenheit bedeckt ist, ist das Chanten der heiligen Namen. Und deswegen ist es jetzt so wichtig herauszustellen, wie chantet man denn richtig? Wie macht man das richtig? Es geht jetzt weiter. Jemand, der bei Sri Govindas Lotusfüßen Zuflucht sucht, wird von all seinen Sünden befreit, wenn er einfach den heiligen Namen des Herrn chantet. Er mag ein erbärmlicher Schurke sein, der größte Lügner und Betrüger, arrogant und sogar egoistisch, stets zu Sünden bereit, vertieft in grobes materialistisches Leben und angehaftet an Frau, Kinder und Reichtum. Wenn er seine Vergehen einsieht, reumütig weint, das ist jetzt wichtig, er sollte die Vergehen einsehen und reumütig weinen und Sri Krishnas heiligen Namen chantet, dann werden seine Sünden bald vergehen, in dem Maße, wie seine Hingabe wächst. Er wird dann zur Ebene eines reinen Brahmanas erhoben. Nun, hier hat Sanat Kumar jetzt einen wichtigen Punkt gesagt. Wenn man im spirituellen Leben Fortschritte machen möchte, geht es darum, Reue zu empfinden über sein materielles Leben. Srila Prabhupada sagt, wenn man einfach mit großer materieller Zufriedenheit chantet und sagt, alles ist am besten mit mir, ich kann so weitermachen, dann wird nicht der spirituelle Same im Herzen Fuß fassen können. Man soll das Leid tun, was man getan hat. Wie in Padjavali gebetet wird: Oh Herr, es gibt keine Sünden, die ich nicht schon viele Male gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass vor dich zu treten und diese Sünden zu bekennen, mich maßlos beschämt. Kennt ihr das, wenn ihr wirklich was Blödes gemacht habt? Und dann in Indien wird die einzige, ist die Geste, wie man das macht, wenn man es einem leid tut, streckt man die Zunge ab. Vor Reue. Nicht? So, es geht jetzt darum, was ist Reue und Buße? Wie soll man damit umgehen, mit diesem Begriff, der auch sehr, sehr, übrigens sehr ausführlich in anderen Traditionen auftritt. Beim Ignatius von Loyola ist das ein ganz wichtiger Punkt. Sanat Kumar fuhr fort: Formelle Reue und Buße, der Vorrang des Wissens und fruchtbringende Handlung sind allzu klägliche Mittel, um nur eine einzige sündhafte Neigung der gefallenen Seele zu reuen. Ich bezahle mal ein bisschen Geld und mache hier meine Übungen. Und diese formelle Sachen, die es auch in unserer Tradition natürlich gibt, das ist kläglich. Die Menge sündhafter Handlungen hingegen, die durch einmaliges Chanten von Krishnas Namen neutralisiert wird, ist so umfangreich, dass man so viele Sünden selbst in diesem Leben nicht begehen könnte. Alle sündhaften Tätigkeiten, die in den Smarta-Schriften beschrieben werden, können mit Leichtigkeit durch einen einzigen heiligen Namen kompensiert werden, wie schwerwiegend und zahlreich sie auch sein mögen. Ich mache jetzt gleich, es ist nur noch ein kurzer Text, weil ich weiß selber, wie es mir geht, wenn ich in der Zuhörerschaft sitze und einen heiligen Text für lange Zeit hören muss, denn das ist sehr schwierig. Aber ich bitte euch, wir kommen wirklich jetzt zum Ende und haben dann wirklich einen Schatz geborgen, vielleicht mit Anstrengung, weil es sich nicht so einfach ist zu konzentrieren. Aber wir haben einen Schatz aus diesen Texten geborgen, der uns in unserem weiteren Leben helfen kann. Also es lohnt sich jetzt nochmal, ihr braucht ungefähr nochmal 5 Minuten, wo ihr und so weiter. Also jetzt kommt natürlich die Frage auf, dann macht man sich Fragen, warum diese Ritualisten überhaupt Prayaschita ausführen, also Reue und Buße. Das sind diese formellen, in den Schriften angegebenen Bußübungen. Der Grund ist, dass ihnen zu Kriti fehlt, ausreichende Frömmigkeit. Daher ziehen sie rituelle fruchtbringende Handlungen dem Chanten der heiligen Namen vor. Vielleicht ist es interessant, hier noch kurz einzublenden. Beim Chanten des heiligen Namens, wenn wir das jetzt hören, denken wir: Oh no, das kann ich jetzt also wirklich nicht glauben, dass alle sündhaften Tätigkeiten, die in den Smarta-Schriften beschrieben werden, mit Leichtigkeit durch einen einzigen heiligen Namen kompensiert werden, wie schwerwiegend und zahlreich sie auch sein mögen. Wie ist es denn mit den Chantenden, die angefangen haben zu chanten und die dann aus bestimmten Gründen wieder nebenbei Praktiken wie Grasrauchen einführen in ihr Leben, nicht? Oder andere sinnvolle Tätigkeiten? Ich weiß jetzt keine Beispiele. Auch dieses Beispiel ist, ich weiß, in Amerika ist das vorgekommen, diese Tätigkeit. Da sieht man doch, dass Chantende anscheinend doch nicht ihre Sünden kompensieren konnten und wieder zurückgegangen sind zu Narkotikas und so weiter. Nun, das Chanten, wie es verstanden wird, wird im Ramayana ausgeführt. Da gibt es ein Vers: Mein lieber Herr, wer sich dir hingibt und sagt, von diesem Tag an bin ich dein, den nehme, Lord Ramachandra spricht, den nehme ich an und gebe ihm den Mut, da durchzukommen, durch alle Hindernisse durchzukommen. Dieses aufrichtige Gefühl, von diesem Tag an bin ich dein, ist eine wichtige Grundlage für die Qualität des Chantens. Im Bhagavatam wird gesagt, wird sehr schön ausgeführt, wird das weiter ausgeführt, in den Gebeten von Königin Kunti Devi, die uns unterweist: Janmaish Vaya Shuta Shri Bhir Edamana Madhapuman. Wer chantet und angehaftet ist an seine Herkunft, ich bin von einer wohlhabenden Familie oder einer gebenedigten Familie, an seine Gelehrsamkeit, sein Wissen, an Reichtum und an körperliche Schönheit. Er kann nicht mit wirklichen Gefühlen schaden. Und dieses wirkliche Gefühl ist von diesem Tag an, mein Herr, bin ich deiner. Dieses sich überlassen. Jiva Goswami sagt, es geschieht so wie eine Kuh, die verkauft wird, die weiß, von diesem Tag an gehöre ich dem Besitzer und gebe jetzt Milch für den Besitzer. Krishnas Kühe haben so gedacht. Als Krishna aus Vrindavan wegging, haben sie argumentiert, wir essen nichts mehr. Denn Krishna ist weg und wir geben nur Milch für Krishna. Also brauchen wir auch gar nichts mehr zu essen. Und sie hatten die ganze Zeit, wo sie waren, nur noch das Grasbüschel vom Gras in dem Mund, das sich langsam verringerte, aber dann hörten sie auf zu essen. Was ihnen Krishna, aber bevor er nach Mathura gegangen ist, nochmal gegeben hat. So standen sie da mit Tränen in den Augen in Vrindavan und schauten nach Mathura. Ihre Logik war, Krishna ist weg, warum sollen wir noch Milch geben? So der Devotee, das ist das Beispiel, gibt sich Krishna einfach hin und sagt, wenn diese Hingabe erfolgt, und sagt, ich gehöre jetzt zu Krishna. Ich bin wie ein Stück Vieh. Also das hört man nicht gerne in der modernen Zeit, aber bitte kleidet diesen Begriff in den Bhakti-Kontext ein, in dem er verwendet wird. Ich bin jetzt wie ein, ich gehöre jetzt Krishna. Ich habe keine eigene Initiative. Ich tue nur noch das, was für Krishna ist. Wie eben eine Kuh, die ist da treu im Stall und gibt jetzt einfach Milch für den Besitzer. Das ist ihre Sache. Die frisst. Und jetzt, wie die das macht mit der Milch, so Produktion anlaufen lassen und dann wird Milch gegeben. Das ist hier, deswegen wird es von der vedischen Kultur so als Gemeinheit bezeichnet, wenn man Schutzbefohlene wie Kinder, Kühe und auch Frauen, die sich unter Umständen so anvertrauen, nicht, dann ausnutzt. Das ist die größte Gemeinheit, die es gibt. Und auch die Brahmanas, die sich ganz unter die einfach nur lesen und chanten und predigen und einfach den Herrn verehren und so weiter sind die. Und alte Leute, die auch unter dem Schutz gegeben werden. Also ich möchte zum Punkt zurückgehen. Es ist wichtig, wenn wir chanten, wir müssen schon dieses Überlassen, uns Krishna überlassen. Das ist ein wichtiger Teil. Nur dann wird wirklich das einsetzen, von dem hier gesprochen wird. Wenn wir aber weiterhin uns verlassen auf Reichtum, auf unsere Intelligenz, auf unsere Schönheit und unser Charisma in der Gesellschaft etwas zu bewirken, dann werden wir unter Umständen nicht diese Hingabe aufbringen können zu Krishna und dieses Vertrauen in Krishna, was nötig ist. Und solche Leute, die eben solch ein Shraddha noch nicht haben, so ein Sukriti nicht haben, denen fehlt es an ausreichender Frömmigkeit und daher ziehen sie rituelle fruchtbringende Handlungen dem Chanten der heiligen Namen vor. Wenn die Mist gemacht haben, aus Versehen, dann tun sie Geld bezahlen und tun sie ihre Reue eben dadurch zeigen, dass sie mal eine Woche, also für fünf, zum Monat vielleicht eine bestimmte Zubereitung nicht essen oder mit Ghee nicht essen und üben so Reue. Der Devotee wird aber sagen, ach, ich habe Mist gemacht, ich muss jetzt mal Krishna Zuflucht suchen. Denn er hat, das ist ja seine einzige Zuflucht. Hingebungsvoll und so weiter. Der Wunsch nach sündhaften Handlung weicht jedoch niemals durch solche formelle Prajashita. Verbindet man diese Rituale mit Wissen, Dhyana Prajashita, so mögen die sündhaften Wünsche zeitweilig unterdrückt werden. Doch bald wird das Verlangen wieder Überhand nehmen und nach Ausdruck suchen. Ich glaube, das ist klar. Hingebungsvoller Dienst jedoch zerstört die Unwissenheit, die alle materiellen Wünsche verursacht, an der Wurzel. Wer sich den Lotusfüßen Sri Govindas ergibt, erfleht vom Herrn Befreiung, indem er seinen Namen chantet und seine direkten Unterweisungen in der Bhagavad Gita hört. Dieser Vorgang wirkt wie ein nektarhafter Balsam zum Nutzen der gesamten Gesellschaft. Der Herr sagt: Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Fürchte dich nicht. Und selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, der mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Sehr bald wird er recht schaffen und erlangt beständigen Frieden. O Sohn Kuntis, verkünde kühn, dass mein Geweihter niemals vergeht. Srila Bhishmana Chakravarti Thakur hat gesagt, dass Krishna so viel Wert auf diesen Text gibt, dass er Arjuna sagt, er soll sich mit Medangas und Karatas ausrüsten und in die Gesellschaft hineingehen und sagen, der Devotee von Krishna wird von Krishna entschuldigt, er wird beschützt von ihm. Auch wenn er ein Sünder gewesen ist, wird also wie diese Entschlossenheit da ist, das richtige Ziel anzustreben, als Heiliger angesehen werden. Denn ich werde ihm helfen, rechtschaffen zu werden. Ich persönlich nehme mich seiner an. Was meinst du mit abscheulichen Tätigkeiten? Mord, Blasphemie, Lästerung. Spricht richtig die heavy Sachen aus, nicht nur so, dass man verbotene Filme ist. Intelligenter Mensch verehrt den höchsten Herrn Sri Hari als den geliebten Herrn seines Herzens und chantet fortwährend den heiligen Namen. Der heilige Name Krishnas ist äußerst barmherzig. Weil er vollständig mit Krishnas spiritueller Energie ausgestattet ist, kann er mit Leichtigkeit alle sich bewegenden und nicht bewegenden Lebewesen befreien. Ja, und dann geht es halt weiter. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht weiter lesen. Und ich glaube auch, dass es schwierig geht. Dann geht es über die Vergehen. Und dann, wie man sie vermeidet. Und dann wird eine Frage gestellt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich hier mich nochmal vorbereiten. Ich müsste es selber nochmal lesen. Ich werde mal bis hier einfach lesen. Ich glaube, wir haben den Punkt gekriegt. Ein Punkt, der vielleicht neu ist für die Devotees, ist, dass wir dieses Überlassen machen. Ich hatte zum Sonntagsfest eine kleine Geschichte über das Überlassen zu Krishna gegeben, die ich hier nochmal wiederholen möchte, weil viele von euch zu der Zeit beschäftigt waren. Und zwar, ja, es gab einmal einen Fluss. Dort lebten viele Lebewesen, deren Leben aus Festklammern bestand. Der Fluss floss über sie hinweg. Sie klammerten sich an den Stein und die Zweige. Eines Tages sagte ein Lebewesen: Ich will mich nicht mehr festklammern. Ich will mich dem Fluss, der nur sein kristallklares Selbst kennt, überlassen. Aber da sagten die anderen: Mach das ruhig, du Dummkopf. Wenn du dich dem Fluss überlässt, wirst du schon sehen, was er mit dir macht. Oh, solches Lebewesen, ich muss es tun, sonst werde ich vor Langeweile sterben. Du wirst viel früher sterben, wenn du dich dem Fluss übergibst, als vor Langeweile. Du wirst vom Fluss genommen werden und gegen den Felsen geschleudert. So wirst du dann sterben. Aber ich kann nicht mehr festklammern. Ich kriege doch die Klaustrophobie. Das Eingeengte. Was jeder von uns im Leben kennt, diese Enge des materiellen Daseins. Und es ließ los. Es überließ sich dem Fluss des Lebewesens. Und der Fluss nahm es drehte es rum und schoss ganz bedenklich auf die nächsten Felsen zu. Dann im letzten Augenblick macht es eine Kurve. Das Lebewesen trieb weiter auf dem Fluss herum und kam an einer Siedlung, die ein bisschen flussabwärts gelegen war, vorbei, wo andere Lebewesen lebten, deren Leben aus Festklammern bestand. Oh, riefen dann die Lebewesen, hier kommt unser Messias, ein Freier. Quatsch, sagte dann der, der sich überlassen hatte. Ich bin nicht mehr ein Messias als ihr anderen auch. Ihr müsst euch nur überlassen. Hingegen könnte man auch in unserer Sprache sagen. Und er eilte weiter auf den Fluss, den er sein eigenes kristallklares Selbst hatte. Noch heute sind diese Lebewesen im Dorf, in ihrem Dorf des Festklammern und spannen ihre Legenden von dem Messias, der vorbei geeilt kam. Damit endet meine Geschichte. So eine Geschichte. Wir machen jetzt diese Phasenseminare und haben viele von diesen Dingen Sachen da drin. Ja. Aber ich glaube, hier in diesem Kontext können wir verstehen, wir sollten dazu kommen, uns Krishna hinzugeben. Und Krishna in der materiellen Welt taucht in seiner barmherzigsten Form auf, in Form des heiligen Namens. Dazu ist nötig, dass jeder und jeder Einzelne von uns sich tiefe Gedanken gemacht, was im Leben vielleicht verändert werden muss, damit man sich wirklich diesem Projekt, unserem Lebensprojekt hingeben kann, nämlich uns in den Fluss des heiligen Namens hineinzugeben und zu überlassen, sodass wir unser Leben so gestalten, dass wir mit Krishna zusammen sind und nicht mit Maya und den zahlreichen Manifestationen von Mayas. Bhaktivinoda Thakur sagt in den Sharanagati-Gebeten, O Herr, alles, was mich umgibt, ist aus deiner täuschenden Energie bestehen. Lust und Unlust an der Welt, alles aus der täuschenden Energie. Wohlbefinden und äußerste Unwohlsein in der Welt. Reichtum und Armut, Ruhm und auch Schmach. Alles ist umgeben von dieser traumhaften Substanz, dieser nicht realen Substanz, dieser zeitweiligen Manifestation der Maya. Und erst ein Devotee, der in diesem Täuschungsgebilde, diesem Ablenkungsmanöver festhält und Zuflucht sucht, in dem Heiligen, in dem, was beständig ist, wird die Leiden des materiellen Daseins überwinden können. Es gibt übrigens nur nebenbei gesagt, jetzt in der Psychotherapie einen interessanten therapeutischen Ansatz, der eigentlich für uns spirituelle Menschen interessant ist, weil wir sehr oft Devotees beraten dürfen, in dem Versuch, ihnen zu helfen. Wenn also jemand so ein bisschen aus dem Lot ist und einfach ein Therapeut diese Methode aufsucht, dann wird der Therapeut, nachdem er eine vertrauensvolle Beziehung hergestellt hat, dem Patienten eine oder dem Ratsuchenden, das sind ja oft nicht in dem Sinne Patienten, eine Frage stellen, die dieser Ratsuchende dann lösen muss für sich. Wenn er diese Frage lösen kann, öffnet ihm diese Frage den Zugang zu der eigenen Lösung, die er für sein Leben entdeckt. Die Frage ist, das wurde mir wiedergegeben von einem Devotee, der diese Therapie gemacht hatte. Was ist eigentlich in deinem Leben der Punkt, wo du Zuflucht findest? Was ist deine letztendliche Zuflucht? Es gibt ja viele Dinge, Bekanntschaften, gute Bekanntschaften vielleicht, bestimmte Beziehungen werden Leute sagen, manche werden sagen, ja, die Sicherheit, die mir doch durch meine Einkünfte gewährt sind, können erlauben es mir, mein Leben so zu gestalten, wie ich ich es brauche. Ich kann auch mal eine Pause vom Arbeiten einrichten, weil ich dieses Polster hinter mir errichtet habe. Also es gibt da bestimmt verschiedene Antworten. Und nun, als Devotee gibt es bestimmt auch Antworten. Ich möchte jetzt keine Beispiele geben, weil ich glaube, dass es, dann würde ich euch den Spaß nehmen, vielleicht diese Frage in eurem Leben selber anzuwenden. Was ist es eigentlich, was meine eigentliche Zuflucht im Leben ausmacht? Was das ist, was meine wirkliche Substanz ist, wo ich Hilfe und Heilung erfahren kann. Das ist sehr wichtig. Und es wird geraten, dass man dann sein Leben eben auf diesen Punkt ganz systematisch aufbaut. Das ist jetzt nichts Neues eigentlich für einen Devotee, aber vielleicht trotzdem interessant, weil es eben einen Ansatz zeigt, also zeigt, dass unser Ansatz, von dem wir hier ausgehen als Devotees, im Grunde genommen ja auch unter mit den Geisteswissenschaften anscheinend auch Zuspruch findet. Gleich die Zuflucht und die Zuflucht, das ist dem jedem Einzelnen überlassen, wo der Zuflucht dann sucht und findet. Ich glaube, für uns als Devotees wissen wir, wenn also viele Dinge nicht so klappen im Leben, irgendwann ringt sich dann einfach mal das Bewusstsein, Krishna, Hilfe. Es dauert lange manchmal, bis Devotees dazu kommen, das auch zu machen. Bei anderen, die schon oft ein bisschen mehr erfahren haben in ihrem Leben, wissen, dass sie, je schneller sie zu diesem Punkt kommen, desto leichter ist die Lösung da. So, in dieser Welt ist es eigentlich der Heilige, ist Krishna halt, wenn wir sagen, Krishna ist der Zuflucht, ich will es jetzt nur mal so hypothetisch annehmen in diesem Kreise, dass sich viele mit der Antwort identifizieren können, nicht? Dann ist es wichtig zu sehen, wo findet man den Krishna? Wie finde ich den Krishna? Und dann leuchtet plötzlich der heilige Name als ein unbekannter Freund auf, der uns einlädt zu einer neuen Beziehung. Ich würde gerne weiterlesen, aber das machen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ich bin jetzt so begeistert, ich werde heute in der Lesezeit diese Kapitel lesen. Ich wusste nicht, dass es so lange ist, dass Lord Jagadananda Pandit so viel darüber schreibt. Es geht ja um 20 Seiten lang. Bitte, wenn ihr den Wunsch verspürt, etwas zu lesen, was euch neue Gedankenpunkte bringt, lest dieses Buch Prema Vivata, die verschlungenen Wege der göttlichen Liebe. Prabhupada wollte, dass wir die Bücher lesen, der Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu. Das ist also förderliche Literatur, nicht etwa und nicht geeignete Literatur, sondern sehr geeignet, diese Literatur. Gut, dann möchte ich hier enden. Wie ist dein Name eigentlich?
Christoph. Sagt, dass das die Antwort auf die Frage finden soll, wo finde ich denn die Sicherheit? Würden sich auch fragen, wem vertraue ich denn? Und zum einen habe ich gehört, Vertrauen, das Urvertrauen, das hier eigentlich geht, entsteht aus dem Gefühl, ich werde geliebt. Wenn ich denn Vertrauen an Krishna gewinnen möchte, dann muss ich auch das Gefühl haben, ich werde von ihm geliebt.
Ja.
Kannst du dazu etwas mehr sagen? Also
ja.
Wenn ich denn die Welt beobachte, dann sehe ich so viel in meinem Verständnis, so viel Ungerechtigkeit. Und dann verstehe ich Krishna nicht, wie er handelt.
Liebt er die Menschen überhaupt? Oder hat er sie allein gelassen?
Ist er das, was er macht, für mich auch das? Die Liebe, ja. Was ist die Liebe, seine Liebe?
Ja. Ein Gottbruder von mir kam in seinem Leben in eine ganz schwere Krise. Eine Krise, wo Krishna all seine Devotees durchgehen gehen lässt, dass also nichts Unnormales das ist. Im spirituellen Leben geht man durch die Nacht des Vertrauens hindurch. Und der war jetzt, also für den war eine Welt zusammengebrochen. Und der ging jetzt zu Radha Madhava nach Mayapur. Es wurde von ihm dann, ja, die Institution hatte ihn gebeten, weil er große Kenntnisse im Bauen hatte, jetzt zu helfen, das Projekt auszubauen. Aber er fühlte sich nicht danach, weil seine Lebensgrundlage war jetzt zerbrochen. Und er ging, er hat mir darüber geschrieben, im Brief geschrieben, den ich total toll fand, also wie der sich, ich weiß gar nicht, wo ich dieses Geschenk verdiene. Er ging also zu den Dedis hin und sagte, ich habe gelernt, dass ich Liebe zu euch entwickeln muss, sollte. Das ist der, ich habe gelernt, dass ich Bhakti ausüben sollte, hingebungsvolles Dienen. Aber Liebe ist nicht etwas Eingleisiges. Es ist etwas Zweigleisiges. Es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern eine in beide Richtungen befahrbare Straße. Wo ist eure Liebe zu mir? Bitte zeigt mir das, denn ohne das zu spüren, eure Liebe zu mir, kann ich nicht weitermachen in dieser Sache. Kennt ihr das? Unerwiderte Liebe? Das kann man aufrechterhalten als ein Fan von einer, in diesem Fanbewusstsein für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann will auch der Fan von seinem Gegenüber ein Zeichen. Großes Problem für, also in dem Starkult tut man sich mit diesem Phänomen beschäftigen, unerwiderte Liebe. Nicht? Und er legte es jetzt wirklich drauf an, der machte sein weiteres spirituelles Leben abhängig davon, dass Krishna ihm ein Zeichen gab. Interessant, nicht? Aber das hat er wirklich auch ganz inoffiziell gemacht. Also er hat mir später davon erzählt, das waren 2 Jahre vergangen, aber er ging wirklich hin und sagte, nun brauche ich erwiderte Liebe. Ich muss das sehen, ich muss das spüren. Und er ging also mit diesem Gebet, wo er sich auch nicht ganz sicher war, weil man, soll man das jetzt tun, so Krishna so vor so ein Ultimatum zu stellen und so, das war ihm nicht so leicht zumute. Ich meine, er meinte das war nicht ein Gedankenexperiment. Er hätte auch, wenn ihm nichts kam, hätte er was getan. Und bei ihm, so, ich möchte jetzt zunächst einmal euch sagen, dass spirituelle Erfahrungen immer etwas Subjektives sein werden. Das heißt, du machst sie, du verstehst das so, du bist so, das ist für dich. Das kann niemals andere so verstehen. Ich zum Beispiel wäre einmal fast in Soul Street in Ohnmacht, also in Freudentänzen mitten in der Lecture ausgebrochen. Ich konnte mich gerade noch halten, denn da standen meine Dedis, die meine Lieblingsdedis sind, also die mich zum Krishna-Bewusstsein gebracht haben. Ich habe jeden Tag meine Runden vor denen gechantet und es war die schwierigste Zeit bisher in meinem Leben, die Entscheidung, ein Devotee zu werden. Da habe ich so ein bisschen über Radha London Ishvara gesprochen in der Vorlesung und plötzlich springt die Nasenperle von Radha Rani ab und hüpft über den Boden, bang, 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 aus dem Altar raus. Ihr kennt die Zoos, den Tempel, und hüpft direkt zu mir. Ich brauchte nur noch die so zu nehmen und sagen, das ist mein. Und hätte fast dann wäre fast mein Temperament mit mir durchgegangen, aber dann wäre ich am nächsten Tag im Kopf gewesen und das kann man sich ja auch ersparen, wenn man intelligent seine Intelligenz einsetzt. Und ich dann habe einfach das dann kontrolliert und die Sache weggesteckt. Ja. Das war aber subjektiv. Ein anderer würde jetzt sagen, ach, was regst du dich so auf, Maharaj? Der Kleber bei Radharanis Nase war nicht so gut. Vertrocknet, musste mal neue Kleber. Und dass das jetzt zu dir gesprungen ist, das kann man auch mit Gesetzen, die im Billard wirken, erklären, warum sich eine Kugel in eine bestimmte Richtung bewegt. Das ist nichts Besonderes jetzt. Nicht? Aber subjektiv für mich war das was anderes. Ich kann ja auch diese Erklärung, ich habe ja auch Physik gehabt im Unterricht und so. Also, was ihr jetzt hören werdet, die Antwort, die er jetzt kriegt, wieso ihn Krishna liebt, ist etwas, was für ihn subjektiv klar war. Verstehst du, wie ich das meine? Nicht? Für ihn war das die Antwort. Jetzt hört. Er hat also ein paar Tage noch so weiter gedröselt und nichts ist geschehen. Und plötzlich, während der Guru Puja zu Srila Prabhupada, ist ein Schüler von Srila Prabhupada, geschah etwas, das ihm völlig klar wurde. Er hat das auch nicht in den Einzelheiten erzählt, weil das war nicht nötig für mich. Ich weiß ja, was ein subjektives, virtuelles Erleben ist. Dass ihm klar wurde, dass Prabhupada noch immer sich um ihn kümmert. Was es war, weiß ich nicht, weil er mir davon nicht geschrieben hat. Ihm wurde ganz klar, als er vor den Deti stand, dass Radha Madhava es waren, die ihn aus der materiellen Welt genommen hatten und ihm die Möglichkeit gegeben hatten, hingebungsvolles Dienen zu machen in diesem Leben. Ihm wurde das klar. Ihm war das so klar und er wurde mit einer großen Dankbarkeit überkommen für dieses Gnadengeschenk, was er bekommen hatte. Und ihm wurden einige Dinge klar, die für ihn Antworten waren von Radha Madhava, die ja im Herzen gegenwärtig sind. Die Detis können aus dem Herzen heraus sprechen. Krishna sagt, ich weile im Herzen eines jeden. Von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Also auch Antworten, die von Krishna kommen. Und ihm wurde dann das klar. Ich denke, diese Übung kannst du auch mal machen für in deinem Leben. Gibt es da irgendwie etwas, wo Krishna dich liebt? Nicht? Und das musst du persönlich machen. Da redet man nicht zu großen Versammlungsmenschen, auch nicht, vielleicht will man das nur mit ganz vertraulichen Freunden teilen, diese Momente und Antworten, die da gegeben sind. Nicht? Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, dieses Verständnis, dass Krishna einen liebt. Ich gehe sehr oft in meinem Leben mit diesem Punkt um. Und ich würde euch mal eine kleine Meditation empfehlen, die in meinem privaten Leben sehr gut wirkt. Ich versuche am Tag meine Augen zu öffnen für die Geschenke, die Krishna mir an diesem Tag gibt. Und entdecke eine Menge, die mir sonst übergangen sind. Ich stelle richtig mein Bewusstsein auf, ich will das richtig wissen, ob da was ist. Und entdecke vieles, wo ich den Adressat, den Absender wirklich, wo der Absender einfach klar ist. Also sehr viele. Wenn man einmal so guckt, dann wird Krishna sich auch offenbaren. Aber wenn wir das nicht wissen wollen und einfach so geschäftig unserem Alltagstrott nachgehen, wie soll sich denn Krishna offenbaren? Conny. Du heißt, meine Namen sind manchmal nicht richtig. Conny, nicht? Konrad. Sagt man Konrad zu dir oder Conny? Das kann man sagen, wie man will. Ja, gut. Gut. Ja.
Ich wollte da nochmals hinzufügen, bezüglich dieses eine Liebe, die nicht erwidert wird.
Ja.
Es kommt auch immer auf die auf den eigenen Standpunkt oder ob man sich selber liebt. Um jemand anders zu lieben, muss man sich in irgendeiner Art und Weise selber erstmal so akzeptieren und annehmen. Und ich denke, wenn man Krishna-Bewusstsein auf dieser unpersönlichen Ebene, also ich als Nichts gebe mich völlig auf und gebe mich dann Krishna hin, dann funktioniert das nicht oder kann das nicht richtig funktionieren. So, es ist auch immer wichtig, dieses als wir sind ja auch Personen, spirituelle Personen, als Personen sozusagen, jemand anders dient oder Krishna dient dazu.
Ja, dass wir nicht laufend uns zugrunde richten.
Unpersönliche
ja. Ja, ja. Ich weiß, dass sich viele Devotees über diesen Punkt Schuldbewusstsein im Krishna-Bewusstsein Gedanken machen, weil es ja den äußeren Anschein hat, dass durch unsere sehr strikten Regeln, die für manche nicht, also in dem kleinsten Detail immer einzuhalten sind, doch unnötige Schuldgefühle praktiziert werden und dass die Devotees deswegen Klemmis sind, die dass die Devotees ein bisschen verklemmt sind und deswegen eigentlich nicht liebesfähig sind, auch nicht Liebe annehmen können und nicht Liebe geben können. Das ist ein Vorwurf, der aus der nachdenklichen Schicht unserer Bewegung sehr oft kommt, die so im liberalen, auf der liberalen Seite des Denkens sind. Ich möchte dazu gerne Folgendes sagen. Ich denke, dass in diesem Vorwurf, dass diese Devotees auf einer guten Spur sind, und dass es tatsächlich auch stimmt, dass jemand, der also immer so über das ist nicht gelaufen und ich bin hier so schlecht und oh no, ich habe heute verpennt. Und Prabhupada sagt, jeder, der nicht zur Mangalarati kommt, ist dies und das. Prabhupada sagt auch andere Dinge, aber als er die Zahlen einführen wollte, hat er es sehr klar gemacht, dass wie er das immer macht. Sehr, sehr klar gemacht. Und Prabhupada hat die Devotees auch, die zu müde waren, immer in die Betten geschickt, auch während des Morgenprogramms. Dieser Teil wird manchmal nicht erwähnt, aber da gibt es viele Beispiele von. Prabhupada hat mich mal ins Bett geschickt, weil ich so übermüdet war. Immer eingeschlafen bin. Es stimmt, diese Devotees machen etwas, dass sie immer über diese negativen Eigenschaften, die ja materielle Eigenschaften sind, meditieren und ihren Geist völlig mit dieser Negativität anfüllen. Nicht? Die denken an Verschlafen und an Lust und an Verbote und an die Kritik der Obrigkeit, irgendwelcher Personen, die höher in der Hierarchie der Institution stehen. Und das beschäftigt sie die ganze Zeit. Durch unser Com-System, wo die Welt ein überwachtes und immer verfügbare Information ist. Es sind viele Devotees, fühlen sich auch unter Druck gesetzt. Nicht? Weil das nicht menschlich immer gehandhabt wird und von verantwortlichen Menschen bedient wird, dieses Informationsnetz, da kann das unglaublich Schwierigkeiten machen. Ich sehe diese Punkte natürlich auch. Ich möchte jetzt aber gerne sagen, dass das eigentlich nicht unsere Philosophie ist. Das ist eine einseitige Betonung auf einen Punkt in unserer Philosophie. Aber wie wir inzwischen, glaube ich, wissen, brauchen wir ein ausgewogenes Verständnis von allen Punkten. Wenn wir uns ein bisschen mit dieser Thematik befassen, müssen wir tief eintauchen in das Konzept von Gebeten. Da gibt es einen Teil, es gibt 10 verschiedene Ausdrucksweisen von Gebeten im Krishna-Bewusstsein. Und ein Teil nennt sich Dainya Bodhika, wo man sich sehr gefallen ansieht. Wo man dann solche Gebete hört, wie es, wenn ich vor dich trete, bin ich beschämt, was meine Sünden betrifft. Aber diese Gebete werden immer ausgeführt, werden immer balanciert mit anderen Gebeten, die man als Lala Samayi bezeichnet und andere Sanskrit-Worte, wo man sich bemüht um eine Vollkommenheit. Wenn ihr euch zum Beispiel das Kapandya Patrika von Rupa Goswami anschaut, dann schreibt er über seine Eigenschaften und dann sagt er, aber in meinem Herzen ist eine süße Hoffnung. Und dann fängt er plötzlich an, dieser Hoffnung Ausdruck zu verleihen, die nichts anderes ist, als trotz alledem im hingebungsvollen Dienst mit von Radha und Krishna beschäftigt zu sein. Und zwar Krishna die Flöte zu reichen. Und also richtig, also da ganz, ganz weit oben zu sein. Und dann sagt er am Ende der Gebete, wo bin ich und wo sind meine unmöglichen Gebete? Also, weil die sind so, es ist wirklich ein Unterschied, wo du als Leser wirklich, ja, was denn nun? Und dann sagt er, meine Hoffnung ist die Barmherzigkeit des Herrn. Und dieser Punkt, das Hoffen auf die Barmherzigkeit des Herrn, ist ein ganz, ganz wichtiger Prinzip des hingebungsvollen Dienstes. Jiva Goswami erläutert, dass alle sechs Methoden der Hingabe, wie du Hingabe suchst, sich zusammenfassen lässt in einer einzigen Übung. Das ist die Übung, dass man Krishna als Hüter, als Versorger, so wie ein Elternteil, Prabhupada sagt, man sollte sich als Mitglied einer Familie fühlen. Und genauso wie das Kind immer auf die Barmherzigkeit der Mutter und der Vater hofft und auch hoffen darf, das ist eine natürliche Beziehung. Ohne die Barmherzigkeit und die Güte der Eltern ist das Kind in seiner Entwicklung, ist es nicht möglich, es braucht es noch mehr als fast Nahrungsmittel und materielle Werte, die um es gestellt werden. Ohne diese Barmherzigkeit ist der Devote nichts. Und so meditiert der Devote lieber über die Barmherzigkeit Krishnas, als über diese, und da habe ich wieder das gemacht, und da habe ich wieder Politics gemacht, und da habe ich wieder Kritik gesagt, und da habe ich wieder einen anderen kritisiert und mit Bananenschale vor die Füße geworfen. Und da denkt man ja nur über Materie nach. Das ist ja nichts beurteilt. Also es ist sehr wichtig. Das heißt jetzt aber nicht, ich glaube, es ist interessant, wie ich dieses Thema Schuld und Schuldgefühle im Krishna-Bewusstsein angehe. Ich komme ja von einer sehr traditionellen Richtung. Ich glaube, die modernen Devotees, für die ist es ganz wichtig, einen grundlegenden Hintergrund in unserer Philosophie und den unglaublichen Möglichkeiten und diesen Juwelen, die auch das Denken total faszinieren und stimulieren können, zu haben. Denn ohne das sieht man dann was Schlechtes, Schuldgefühle, das weiß ja jeder, dass das blöd ist. Da brauchst du nur irgendeinen Psychologen auf der Straße anzupicken, dann sagt er dir, das ist das Schlimmste für die Entwicklung des Persönlichen. Und dann denken sie aber, okay, jetzt machen wir das Gegenteil. Jetzt machen wir alles frisch und frei und laden einfach Maya in einem Maße in ihr Leben ein, dass sie jeglichen Geschmack am spirituellen Leben verlieren und den ganzen Zugang verlieren. Nicht? Also das ist auch nicht die Lösung. Nicht? Ein Problem zu erkennen, das Problem lässt sich nicht lösen immer nur mit dem Gegenteil, das ist so dualistisch gedacht und so. So bleibt man in der materiellen Welt. Man muss das schon nach spirituellen Lösungen suchen. Ja. Hatte ich dich gesehen?
Ja. Und noch eine Frage zu dem Chanten, was du sagst.
Ich hatte deine Hand, aber hatte ich deine Hand gesehen oder nicht? Ja. Hat sich ergeben. Gut. Ja, eine Frage zum Chanten.
Bis jetzt war es immer so, wenn man gefragt hat, woran soll man denken beim Chanten, da war es meistens, dass man sagt, man soll sich wirklich auf den heiligen Namen konzentrieren und so. Mhm. Also so wie es heute ist, ist es wirklich so, dass man sich auch während des Chantens eben auf die Spiele Krishnas fixieren kann dabei. Dass man also nicht immer versucht, was ja sehr schwierig ist eigentlich. Ich meine, direkt auf den Namen konzentriert, sondern dass man dabei einfach so an Krishna denken kann.
Ja. Dazu ist, das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe dieses Thema ein bisschen aufgenommen im Nektar-Ozean des Heiligen Namens. In unserer Bewegung ist bis anhin immer zitiert worden, gar nichts, nur hören, 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 weil unsere Bewegung eben noch nicht diese philosophische Grundlage, die musste sich erarbeiten und jetzt haben viele Devotees da viel Arbeit getan, weil sie gemerkt haben, ich möchte mehr wissen von unserer Tradition, nicht? Und möchte Prabhupada doch nicht nur immer so ganz Prabhupada hat, ich finde es eine Beleidigung, wenn man Prabhupada nur immer in eine bestimmte Richtung zitiert und sein Gesamtwerk nicht versucht zu verstehen und es zu präsentieren. Das ist, da tut man ihm keinen Dienst mit dieser Art von Fundamentalismus, wo man nur eine bestimmte Art von Gedankenströmung, die so ein bisschen in Kontrolle vielleicht hineingeht und solchen Sachen anderen Leben zu kontrollieren, hineingeht, das ist nicht ein, das ist nicht dienlich, das ist nicht erfreulich für Prabhupada. Diese Strömung gibt es auch ganz stark in der Bewegung, weil wir Menschen sind, wir sind genau wir. Also es ist auch nicht, dass man denen jetzt total böse sein muss, es sind einfach Menschen. Nicht? Es gibt ja alle unterschiedlichen Sachen. Man muss nur wissen, wie man sich als Individuum dazu einstellt, zu den verschiedenen Strömungen. Und es gibt einen Brief, den ich zitiert habe im Nektar-Ozean, wo Prabhupada sagt, dass es gewünscht ist, beim Chanten an Krishnas Lila zu denken. Was jedoch nicht gut ist, ist im Vaishnava der Begriff Kalpana. Kalpana heißt Einbildung, dass du jetzt dich in sowas hineingehst. Prabhupada hatte einmal gesagt, er hätte das Krishna-Buch geschrieben damit und vorgezogen dem 10. Kanto. Es dauerte ja lange, bis er zum 10. Kanto kam, damit die Devotis wissen, was die Lilas Krishnas sind. Du wirst an die Lilas Krishnas denken, wenn du die Lilas Krishnas kennst. Du wirst dir die Lilas Krishnas vielleicht einbilden, wenn du plötzlich verspürst, mein Chanten ist trocken und ich muss immer fighten, dass der nicht beim Computer landet oder bei meiner Arbeitsstelle oder bei meinem Umgang mit den Menschen und so weiter. Ich muss jetzt mal jetzt was eintusten und dann an Krishna so zwanghaft denken. Das ist nicht mit dieser Praxis gemeint. Du wirst an das denken, was du kennst. Deswegen ist es gut, Krishna-Buch zu lesen. Prabhupada war sehr zufrieden, wenn wir das Krishna-Buch abends beim Milch trinken. Ich weiß jetzt nicht, wie das kam. Aber das kam dann irgendwann, weil das war eine Mode bei uns. Und dann haben wir es immer gelesen und gehört. Und wir wollten eben über Krishna träumen. Das hat unser Anliegen war, das ist halt nicht immer geplant. Aber ein schönes Anliegen. Nektar Ozean der Hinweis. Der Ozean des Heiligen Namens ist dieses Zitat drin von Srila Prabhupada. Wie er sagt, es ist nicht verboten, also das ist gewünscht, was da ist. Aber dazu müssen wir noch vielleicht noch Bedingungen in unserem Leben schaffen, sodass wir auch beim Krishna denken. Ich will ja dieses Seminar geben. Schon jetzt vor Aufregung, ich bin gebeten worden, das auch auf Radadisch zu geben. Und da werden natürlich, ja, es ist ISKCON vertreten, da sind Hardliner, Mittelliner und alles Mögliche an Liners da. Und ich werde da ein sehr revolutionäres Seminar geben und muss mal sehen, wie ich es mache. Ich kann es so geben, dass ich total im Kommen landen werde. Ich kann es so geben. Ich bin aber ein Mensch, der, ich glaube immer an die sanfte Revolution, die erst im Denken und im Bewusstsein der Menschen anfängt. Denn sonst streitet man sich über Themen, die gar nicht faktisch da sind, die nur politisch sind. Das ist nicht gut in einer spirituellen Bewegung. So wichtig, dass vom Herzen die Devotees erwischt werden und dann auch da etwas machen. Denn das ist die einzige Revolution, die wirkliche Revolution im Bewusstsein. Nämlich ein heikles Thema. Ich meine, weil es ist einfach wahr. Die Devotees, wenn man mit ihnen spricht und sie aufhören, Fehler im Äußeren zu suchen und mutig werden und zu sehen, was sie noch verbessern können in ihrem Leben, dann merken sie, dass der meditative Teil, der kontemplative Teil, das Denken Krishna, dass da noch viel Raum zur Verbesserung ist. Wenige Devotees, viele Devotees, mit denen ich gesprochen habe, die stellen das dann die stellen das fest. Aber es ist eben so es ist so einfach und so bequem, die Schuld nach außen zu verweisen. Das machen wir schon seit unvordenklichen Jahren. Das ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass die meisten Devotees leider da immer ansetzen und da suchen. Das ist menschlich sehr erklärlich. Ich will das im Gottes Willen nicht kritisieren. Aber dieser Teil Kontemplation im Krishna-Bewusstsein. Wir werden ein interessantes Seminar für die Berliner, aber ich weiß nicht, inwieweit sich die Rollis mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das wird dann irgendwann mal, man kann so viel sprechen über die Gunas Krishnas, die Form Krishnas, die Meditation, die Form, die Eigenschaften und so weiter. Aber wenn die Rollis das nicht wirklich wollen in ihrem Leben und wirklich tiefe Menschen werden wollen, dann werden sie das nicht verstehen können, weil es geht nur, wenn man das selber praktiziert, diese Gedanken, dann kann man da etwas mit anfangen. Dann möchte ich das die Vorlesung hier beenden. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir haben heute Abend das nächste Programm, habe ich gehört. Ich werde mich ein bisschen vorbereiten. Das war so eine spontane, so, aus dem Bremer, wie war das? Also so ein tolles Buch, auch Rohini Sutta Prabhu findet das total gut. Der liest so viel nektarhafte Bücher und der liest es. Was so schön ist, ist, dass das so ein schönes Deutsch ist, einfach so mit. Einige von euch sind ein bisschen spät gekommen, ich will nur zwei Sätze vorlesen. Mit seinen kühlenden Strahlen badete der volle Mond die dunklen Schatten, die die junge Nacht auf den Strand warf. Das kann man lesen. Badete, wie war das jetzt nochmal? Übrigens, gestern haben Mahadev und Hari Vallabha mit mir, haben sie mich zu einem ganz vertrauten Ort gebracht. Also ich möchte euch da ganz kurz was sagen, das hat mich total beeindruckt. Es gibt, also im Brandenburger Tor, es ist tatsächlich noch im Tor, ein Raum der Stille, den die Stadt Berlin eingerichtet hat, also die höchste verwaltende Sache dieser Stadt Berlin, und da heißt es auf dem Zettel, hier soll man also einen Ort zur Einkehr haben, zur Entspannung, zur Meditation, und wird auch gesagt, und hier können, und ist bewusst jetzt auf ein ganz spezifisches religiöses Symbol verzichtet worden, sondern eigentlich haben sie ein vedisches Symbol, also unbewusst dann genommen, sondern damit sich auch alle Religionen dort wohlfühlen können. Und das Symbol ist ein schöner gewebter Teppich aus einer Umbrella, hat das gemacht, wo der aber dunkel ist und da geht ein Lichtstrahl herein. Also so ich habe sofort gedacht, Tamasi Mahajotira von der Dunkelheit führe mich ans Licht. Also dieses klassische Veda-Motiv habe ich so gedacht. Ich würde das gerne mal schreiben. Also, und auch mal, dass man vielleicht anhand eines solchen Motives einen tollen interreligiösen Konferenz da vielleicht machen könnte. Oder ich weiß ja nicht, man muss mal mit den Organisationen sprechen, was die wollen und nicht wollen. Nicht? Aber ich glaube, es lohnt sich, mit denen in Kontakt zu treten, denn das ist ja unglaublich offen. Also, ist ja so fortgeschritten. Und das zeigt uns einmal mehr, wie Berlin so offen ist. Stell dir mal den Senat. Das ist ja Brandenburger Tor, das ist ja für uns als Devotees ja ein altes Bauwerk, was eine bestimmte Höhe hat und so weiter, aber da hängt ja ganz Deutschland, der deutsche Geist hängt da ja dran. Das ist ein Symbol. Stell dir mal vor, man würde das abreißen und nach Österreich verkaufen. Das geht nicht. Das ist ein Teil der deutschen Volksseele, die da für uns rausgerissen wurde. Und das zeigt, wie weit die eigentlich sind und denken. Eine unglaubliche Leistung. Also das soll man eine Stadt nachmachen, diese Offenheit. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gopreme Narasimha Hari Om.